Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und wir sind bei Folge 116. Wir haben das unterteilt in verschiedene Bereiche und wir sind im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 54. Wir haben heute ein einziges Thema. Wir haben ein umfangreiches, sehr hochkarätiges Interview. Wir haben eine seltene Kombination, dass wir jemanden in unserem Podcast-Studio haben, natürlich nur virtuell, einen Buchhändler, der gleichzeitig auch Journalist und Autor ist. Ja, eine spannende Mischung und es handelt sich um Carsten Tergast, den ich seit vielen Jahren zumindest vom Namen her kenne und von seinen Texten, aber wirklich begegnet sind wir uns noch nicht und Carsten Tergast stellt sich gleich selber vor. Herr Tergast, beschreiben Sie in 4 Sätzen Ihren beruflichen Werdegang.
Guten Tag erstmal und vielen Dank, dass ich hier teilnehmen darf und ein paar Dinge sagen darf, verschiedenen Fragen, die Sie vorbereitet haben. Zu mir selbst, ja, Buchmensch immer gewesen, von der Schule an mit Deutschleistungskurs und den üblichen Werdegängen, dann Ausbildung gemacht zum Sortimentsbuchhändler in meiner Heimatstadt Leer, in der Buchhandlung Schuster, die es bis heute gibt und die größte Buchhandlung am Platze ist. Danach ein Studium der Literatur- und Medienwissenschaft an der Universität Paderborn, genauer gesagt Komparatistik im Hauptfach und Germanistik im Nebenfach, sowie Medienwissenschaft. Und während dieser Zeit habe ich bereits angefangen, journalistisch zu arbeiten, habe mehrere Jahre geschrieben für das Westfälische Volksblatt, also Lokaljournalismus, überwiegend im Kulturbereich, von der Pike auf. Danach ging es dann zurück in die Buchbranche. Das war auch so ein bisschen mein Ziel, aber eben auf journalistischer Ebene. Ich habe dann relativ schnell nach Ende meines Studiums eine Stelle bekommen beim Buchmarkt in Meerbusch, war dort Redakteur, zuständig hauptsächlich für Sortimentsgeschichten, also den verbreitenden Buchhandel und was die Verlage angeht, für den Fachbereich, für die Fachverlage. Und war die letzten 1,5 Jahre dann auch Chef vom Dienst, also planerisch tätig, was das Heft angeht. Wir sind dann 2005 aus privaten Gründen zurück in die norddeutsche Heimat gegangen, familiär bedingt. Und ich habe damals dann die Chance genutzt und habe mich selbstständig gemacht und arbeite seit 2005 selbstständig zum einen als Journalist für verschiedene Publikationen, fürs Büchermagazin, für den Buchmarkt, für die Welt, fürs Ostfriesland-Magazin. Und bin Buchautor, dabei überwiegend im Bereich Ghostwriting. Habe in den letzten gut 10 Jahren fast 40 Bücher gemacht. Ja, eben überwiegend als Ghostwriter für andere Autoren, aber auch einige Publikationen selbst als eigener Autor.
Unsere Gemeinsamkeit ist, bei Ihnen ist es das Studium der Medienwissenschaft, bei mir das Studium der Medienpädagogik. Was waren für Sie in den rund 5 Jahren bei der anerkannten Fachzeitschrift Buchmarkt von Christian von Zittwitz die interessantesten Themen und die Einsichten zur Verlagsbranche?
Ja, da habe ich jetzt länger drüber nachgedacht, als ich die Frage gelesen habe. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, aber ich glaube, dass was sich am meisten verändert hat, ist das Verhältnis zwischen Verlagen und Buchhandel. Bei mir hat sich so ein bisschen der Eindruck verfestigt, dass die Verlage oder viele Verlage, man kann das natürlich immer nicht so generalisieren, aber viele Verlage die Bedeutung des unabhängigen Buchhandels in der Fläche geringer schätzen als früher. Es wird wenig kooperiert, wird häufig einfach nur darauf geschaut, dass die Verlagsproduktion irgendwie in den Markt gedrückt wird und man lässt so ein bisschen die kleinen Händler in der Fläche alleine. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die sich damals beim Buchmarkt schon angedeutet hat, im Gange war und die sich bis heute, ich schreibe ja immer noch und habe den Markt so ein bisschen im Blick, die sich bis heute verfestigt hat eigentlich als Eindruck. Dann auch, ja, wie soll ich das nennen, so eine latente Einfallslosigkeit vieler Verlage. Also man hat immer das Gefühl, Verlage machen lieber nochmal das 10. im Grundsande Buch mit irgendeinem Promi. Es kann auch ein B- oder ein C-Promi sein, statt mal wirklich mit unbekannten Autoren oder mit einem gewagten Thema ein bisschen ins Risiko zu gehen. Auch da gibt es natürlich immer Gegenbeispiele. Da findet sich sicher relativ schnell was, wo man sagt, da ist es aber anders gelaufen, das ist doch viel besser. Und da sieht man das doch, dass auch Risiko gegangen wird. Aber so im Großen und Ganzen, wenn wir Verlagsvorschauen durchgucke, Programme angucke, schön ganz vielen Themen und ganz vielen Titeln einfach Kopf und denke mir, muss das jetzt sein? Und warum macht ihr das? Es gibt doch schon 30 Bücher dazu. Und offenbar sitzen in den Verlagen aber doch dann ganz viele Leute, die sich sagen, damit sind wir halbwegs auf der sicheren Seite, das können wir einigermaßen kalkulieren. Und da was Neues und Gewagteres zu machen, muss nicht unbedingt sein. Ich merke das selber auch, wenn ich Themen anbiete als Buchautor, dass da sehr viel Zurückhaltung ist mittlerweile, sehr viel, ja, aber und das geht deswegen nicht und das geht deswegen nicht. Das war vor 10 Jahren, sage ich mal, noch anders tatsächlich als heute. Das sind so zwei große Trends oder Dinge, denke ich mal, die mir bei der Frage einfallen.
Wann und wie fiel die Entscheidung, nur noch Autor zu sein und eine Festanstellung nicht mehr anzustreben? Sie haben das ja schon angedeutet, aber da sind ja vielleicht auch noch Motive dahinter.
Nein, das war nicht nur der Umzug. Der Umzug hat es vorangetrieben dann oder hat mir die Entscheidung leichter gemacht. Das ist ein bisschen eine persönliche Geschichte, einfach, dass ich, glaube ich, nicht der große Teamworker bin und derjenige, der Spaß daran hat, ständig in irgendwelchen Teamsitzungen zu sein und 2, 3 Stunden damit zu verplempern, über Themen zu sprechen, die man im Grunde genommen auch in einer Stunde besprechen kann. Das ist ja oft in solchen Sitzungen so. Ich bin so ein bisschen von der Natur her Einzelkämpfer und arbeite gerne alleine und da lag der Gedanke an Selbstständigkeit damals, als wir privatbedingt eben gewechselt sind, wieder nach Norddeutschland schon sehr nah. Und das war im Grunde genommen dann auch so, als ich das hat sich bestätigt, als ich dann selbstständig gemacht hatte und in die Freiberuflichkeit gegangen war, kamen die ersten interessanten Projekte, es kamen die ersten Erfolge auch im Buchbereich und das war natürlich alles dann irgendwie auch Bestätigung dafür, dass es der richtige Schritt war und dass ich nicht unbedingt anstreben muss, wieder irgendwo festangestellt zu haben.
Und dann waren Sie halt ehemaliger Buchhändler, also Sortimenter. Und jetzt als Sortimenter die Frage, wie sehen Sie folgenden Sachverhalt? Die Auflagen der meisten Buchverlage gehen zurück, Verlage sind vorsichtiger geworden. Was könnten Buchhändler mehr oder anders machen, um mehr Umsätze zu generieren? Wie sehen Sie die anderen Vertriebswege wachsen?
Also, ich denke, Buchhändler sind sicher gut beraten, ein Non-Book-Sortiment zu pflegen, zusätzlich zu ihrem Buchsortiment, das sinnvoll ist. Diesen letzten Halbsatz möchte ich gerne betonen, weil es gibt natürlich, Non-Book ist ja nichts Neues. So, jede Buchhandlung hat mittlerweile einen gewissen Bereich, in dem sie andere Sachen anbietet. Das ist normal. Aber wenn man gerade bei den großen Buchhandelsketten durch die Läden geht, hat man mittlerweile mehr oder weniger das Gefühl, das ist so ein Gemischtwarenhandel. Das ist gar keine Buchhandlung mehr. Da wird alles Mögliche von der Tasse über Handtücher, irgendwelche krummen Sachen werden da angeboten, die mit einer Buchhandlung für mein Verständnis nichts zu tun haben. Aber es gibt natürlich ein Sortiment, Spiele fallen mir da zum Beispiel ein. CDs waren das früher, das ist heute sicher nicht mehr so im Zeitalter des Streamings. Aber es gibt ein buchaffines Non-Book-Sortiment sozusagen. Und das ist für mich, für Buchhändler wichtig, dass sie da fit sind und dass sie da ihr Angebot gut ergänzen. Und dann bleiben wir beim ganz Klassischen im Grunde genommen: Kompetenz, Beratung, Profilschärfung. Also, warum gehe ich in eine Buchhandlung? Ich gehe doch in die Buchhandlung und bestelle nicht das Buch online bei Amazon zum Beispiel. Ich gehe doch dahin, weil ich weiß, dass mein Buchhändler ein Angebot hat, das, in dem ich was finde, in dem ich mich inspirieren lassen kann und dass er mir gegebenenfalls eben auch was empfehlen kann. Und ich glaube, das geht manchmal so ein bisschen verloren, weil Buchhändler hinter diesem Bestseller verkaufen, Bestseller. Ich denke, der Kunde muss, was er von mir erwarten kann als Buchhändler. Und damit halte und binde ich auch Kunden und bekomme auch neue. Und dann kann man natürlich über andere Sachen nachdenken. Man kann Kooperationen machen mit anderen Einzelhändlern vor Ort, was Aktionen angeht, was das gegenseitige zur Verfügung stellen von Schaufensterflächen zum Beispiel angeht, was einen lokalen Lieferservice angeht, gerade jetzt zur Corona-Zeit, sicher eine ganz wichtige Geschichte. Und last but not least, würde ich sagen, die Verzahnung mit einem eigenen Online-Angebot. Es gibt ja da mittlerweile genug Möglichkeiten für Buchhändler, das relativ schlank zu organisieren über White-Label-Shops etc. etc., dass die Kunden im Grunde genommen müssen das Gefühl haben, dass ihr Buchhändler eben auch in der Lage ist, online verfügbar zu sein, dass sie dort bestellen können und dass sie sowohl von der Liefergeschwindigkeit als auch vom Service her im Grunde genommen keinen Unterschied zu einem großen wie Amazon haben. Ich glaube, andere Vertriebswege wachsen immer dann, wenn die Ware Buch zu beliebig wird. Und das hatten wir ja gerade eben schon. dass die Programmpolitik vieler Verlage so ein bisschen in diese Richtung geht. Und wenn ich da so ein ja eben sehr beliebiges, inhaltlich beliebiges Programm habe, dann brauche ich auch keinen spezialisierten Händler mehr dafür. Dann kann ich es auch irgendwo im Supermarkt anbieten. Das ist ganz klar. Und insofern tut der Buchhandel eben auch gut daran, sich auf seine eigenen Stärken zu konzentrieren, damit er in diesem Wettbewerb bestehen kann.
Ja, danke. An welchen Buchthemen arbeiten Sie momentan? Ist es auch realistisch, Substanzen hiervon für Lesereisen, Seminare oder in einer anderen Medienform zu verwerten?
Da habe ich im Moment gerade das Problem, dass ich gar nicht so viel dazu sagen darf, weil es gerade wieder in Richtung Ghostwriting geht. Also steht da was Neues an. Ich habe eine Anfrage eines größeren Verlags, der eine neue Buchreihe starten will im ja, eher Sachbuch-Ratgeberbereich, so an der Schnittstelle, und dafür eben mit mir als Autor zusammenarbeiten möchte. Das ist aber eben noch in der Planung, ist noch nicht unterschrieben. Und deswegen kann ich da inhaltlich im Moment noch gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Was die Substanzverwertung in anderen Formen angeht, würde ich sagen, klar, das ist sinnvoll als Autor, gerade Sachbuchthemen eben auch in anderen Formaten zu präsentieren, wenn sich das anbietet. Das Problem dürfte nur sein, dass es hauptsächlich bekannteren Autoren gelingen wird, beziehungsweise eben dann, wenn ein Buch vorher auch sehr erfolgreich ist. Und das ist eben, betrifft dann wieder nur eine relativ dünne Schicht von Autoren, die sowas wirklich gewinnbringend und in größerem Umfang umsetzen können, denke ich mal. Und ich selber, was meine eigenen Buchthemen angeht, das kann ich ja ruhig mal so sagen, ich bin ja großer Arthur Schnitzler-Fan, wie Sie wissen, Herr Plenz. Und ich habe im Hinterkopf ein eigenes Thema, ein eigenes Buch zum Thema Arthur Schnitzler. Das ist aber noch relativ unausgegoren und hat so ein paar inhaltliche Ansatzpunkte, die ich schon länger mit mir rumtrage, die aber noch ausgearbeitet werden müssen und die dann hoffentlich für den einen oder anderen Verlag, der da in Frage käme, auch interessant sind.
Und da möchte ich Sie nochmal als Journalist ansprechen. Können Sie sich vorstellen, dass es in Deutschland genügend bezahlwillige Kunden gibt, die auf einem Portal vergleichsweise wie Substack.com in Abonnementform einzelnen Journalisten und Autoren folgen, sodass diese davon wirklich gut leben können?
Ich kann mir das vorstellen, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass es Kunden für so etwas gibt. Aber auch da im Grunde genommen für eine relativ dünne Oberschicht, will ich das mal nennen, von Journalisten und Autoren, die in der Lage sind, einen inhaltlichen Mehrwert zu liefern und die eben einfach auch den Bekanntheitsgrad haben, damit ich als Kunde davor sitze und denke, okay, dafür investiere ich ein paar Euro. Ich glaube nicht, dass das ein Geschäftsmodell für die breite Masse an Journalisten und Autoren ist. Das ist, glaube ich, schwer umzusetzen und dafür gibt es einfach nicht genug Kunden am anderen Ende. Gefragt sein dürfte dabei sicherlich inhaltliche Spezialisierung, Kompetenz, genauso wie das eben bei Podcasts oder bei Blogs auch ist, wo die am erfolgreichsten sind, wo ich das Gefühl habe, da ist jemand, der sich wirklich extrem mit der Materie auskennt, der sehr in die Tiefe gehen kann, der mir wirklich ja eben den Mehrwert bieten kann und neue Sachen bieten kann, die ich woanders nicht bekomme. So, und auf der Basis kann sowas natürlich funktionieren, aber wie gesagt, denke ich, ist das kein Massenmodell. Kann ich mir zumindest so nicht vorstellen.
Es ist wirklich so, in Amerika hat sich mit Substack.com eine Website in eine Erfolgsgeschichte verwandelt für englischsprachig Schreibende. Eine ganz spannende Geschichte.
Ob das dann hier in Europa in den verschiedenen Märkten auch funktioniert, ich weiß es nicht. Aber es klingt sehr attraktiv, ja.
Und die letzte Frage. Was war Ihr erster Eindruck von der Reihe Perlen der Literatur, als Sie diese ausgepackt haben? Und welches Buch haben Sie denn zuerst angefangen zu lesen?
Also mir gefällt die bibliophile Aufmachung. Ich bin ja selber auch Büchersammler, habe eine relativ große Bibliothek zu Hause und bin regelmäßig auch antiquarisch unterwegs, um zum einen inhaltlich schöne Sachen zu bekommen, aber eben auch von der Gestaltung her schöne Sachen. Insofern ist das Haptische, wenn man die Bücher in die Hand nimmt, der Leineneinband, das Optische mit der einheitlichen Reihengestaltung gefällt mir sehr gut. Und was ich schön finde, eine tolle Idee finde, die man sonst auch nicht unbedingt so hat, sind die kalligrafierten Bauchbinden. Das ist etwas, was es auch von anderen Reihen und anderen schön gestalteten Büchern so ein bisschen abhebt. und was mir gut gefallen hat. Und der Eindruck, der sich eben sofort spontan aufdrängt, wenn man die Bücher in die Hand nimmt und ausgepackt hat, ist, dass hier jemand einfach Lust darauf gehabt hat, schöne Bücher zu machen. Und eben mit der optischen Gestaltung, mit der haptischen Gestaltung auch so ein bisschen versucht, mit der Qualität der Texte, die da dargeboten werden, zu korrespondieren. Welches Buch habe ich zuerst angefangen? Ja, ganz spontan den Heinrich Mann, Die kleine Stadt, weil ich bei der Gelegenheit wieder festgestellt habe, dass ich schlicht und ergreifend bisher zu wenig von Heinrich Mann gelesen habe. Das ist ja so Jahrhundertwende-Literatur im weitesten Sinne, ist ja eigentlich so ein bisschen mein Steckenpferd, aber es gibt da trotzdem immer noch wieder den einen oder anderen, auch bekannteren Autor, irgendwie Mann, wo ich das Gefühl habe, da sind noch Lücken bei mir. Und insofern bot sich das an, weil eben diese Ausgabe auch da enthalten ist, einfach mal die in die Hand zu nehmen und mit einem schönen Buch einen schönen neuen Text kennenzulernen.
Herr Tergast, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für die sehr profunden Antworten. Und sicher sprechen wir uns dann nochmal im Sommer oder im Herbst, denn an einem der nächsten Bände der Perlen der Literatur werden Sie ja auch beteiligt sein. Doch das werden wir noch nicht verraten. Herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch und es hat Spaß gemacht und gerne jederzeit wieder.
Ja, dieses Interview war wirklich ein Highlight. Es ging sehr in die Tiefe und Sie müssen vielleicht den einen oder anderen Part sich nochmal anhören, ein bisschen zurückspulen, vorspulen. Denn Autoren, die man für einen Podcast interviewt, sind ja unterschiedlich aufgestellt. Und hier hatten wir die seltene Kombination eines Praktikers, also Buchhändlers, der natürlich studiert hat und sich dann weiterentwickelt hat, fortgebildet hat und natürlich jemand ist, der mittlerweile auch sehr aktiv auf Facebook tätig ist. Und eben der dem Büchermachen und dem Schreiben sehr verbunden ist. Das merkt man eigentlich in fast jedem Satz. Ja, wir haben uns sozusagen virtuell persönlich kennengelernt und er hat für meine Perlen einen konkreten Vorschlag gemacht. Dazu erzähle ich Ihnen dann später mehr. Nächste Woche folgt dann die Folge 117 des Podcasts der Büchermacher in dem Teil Wie Verlage Bücher machen Teil 55, wahrscheinlich mit einem weiteren Interview. Und dann haben wir ja noch die beiden letzten Lesungen von Hannelore Walentschak, die folgen dann etwas später. Also haben Sie noch ein wenig Geduld, freuen Sie sich auf den nächsten Podcast, kommen Sie gut durch die Woche. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Autorsprecher und Büchermacher.